Moin und willkommen zum Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 33 Jahre aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moin Seoul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Ja, es ist lang, lang her, dass ihr meine Stimme hier hören durftet. 8 Monate fast, um genau zu sein. Ich wollte euch jetzt aber auf jeden Fall nochmal in diesem Jahr wenigstens die Jahresabschlussfolge wieder oder den Jahresrückblick noch mitgeben. In dieser Folge wird es ganz konkret um 4 verschiedene Punkte gehen. Ich habe das ein bisschen gestaffelt, weil manche Themen vielleicht nicht ganz so schön sind, habe ich das versucht so ein bisschen zu sandwichen. Werde aber auf jeden Fall auch wieder Timestamps machen, dass ihr die Sachen, die euch einfach nicht interessieren, no judgment, skippen könnt und dann zu den Sachen gehen könnt, die euch interessieren. Als erstes machen wir wieder einen K-Drama-Rückblick, genauso wie im letzten Jahr. Der hat vielen ja sehr gut gefallen. Als nächstes adressiere ich die lange Podcast-Pause und beantworte 1-2 Fragen, die ihr dazu hattet. Da wird es unter anderem halt darum gehen, wegen meinem Long-Covid, was los war, was mit der Reha war. Da hattet ihr viele Fragen und ich hatte euch immer gesagt, dass ich die auch beantworten werde. Hab aber nie so richtig den Moment gefunden, deswegen wird das da passieren. Als nächstes gibt es einen mini kleinen Buchrückblick für das Jahr. Kann ich aber euch aber schon mal sagen, der fällt wirklich klein aus. Und zu guter Letzt gibt es dann für euch eine kleine Vorschau aufs Jahr 2024? Welche Projekte sind geplant? Wie wird es weitergehen? Also ja, Spoiler, ich werde weitermachen, auch wenn ich jetzt so eine lange Pause hatte. Der Podcast geht weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal, nehme ich mir mal vorweg. Wir haben hier keine Zeit für irgendwelchen Clickbait zu, oh, wird es weitergehen oder nicht? Nein, es wird auf jeden Fall weitergehen, aber wie, was und wo, na, warum nicht, aber wie, was und überhaupt all diese Fragen, das kommt dann im 4. Punkt. Wie gesagt, wann was losgeht, findet ihr in den Timestamps und ihr könnt dann einfach dahin springen zu den Sachen, die euch interessieren. Und dann würde ich auch sagen, legen wir direkt los mit meinem K-Drama-Rückblick für 2023. Insgesamt habe ich dieses Jahr 7 Dramen bzw. Shows geguckt. 2 kann ich direkt schon mal sagen, sind so ein bisschen geschummelt, weil ich die eigentlich letztes Jahr auch schon gesehen habe und es sind nur Reruns. Aber ich nehme sie da jetzt trotzdem mit auf. Ich bin ja jetzt nicht so die riesen krasse K-Drama-Guckerin. Deswegen finde ich das fair, die noch mit aufzunehmen, dann ist die Liste ein bisschen länger. Und falls man das im letzten Jahr verpasst hat, dann weiß man, das meine ich ernst, das ist wirklich eine Empfehlung. Ich werde hier in die Liste alles packen, Sachen, egal ob mir Sachen gefallen, nicht gefallen, ob ich sie zu Ende geguckt habe oder nicht. Ich kann schon mal sagen, dass alles, was ich dieses Jahr geguckt hatte, mir auch gefallen hat, auch wenn ich eine Sache nicht zu Ende geguckt habe. Noch nicht. Ich versuche relativ chronologisch zu bleiben, allerdings bin ich mir bei 1-2 Sachen nicht so sicher, aber es ist ja eigentlich auch egal für euch. Ich habe mir dieses Mal auch Notizen gemacht, nachdem sich beim letzten Jahresrückblick, als ich mich bei My Name, bei The Story, einen essentiellen Plotfehler erzählt habe und sich da 1-2 Leute drüber aufgeregt haben, habe ich mir dieses Mal Notizen gemacht, damit die Sachen, die ich Anfang des Jahres geguckt habe, auch noch wirklich gut in Erinnerung sind. Und damit kommen wir auch gleich zu der ersten Sache, die ich geguckt habe, und zwar Juvenile Justice. Ach ja, und alle Serien und Dramen sind auf Netflix. Also ich habe die alle auf Netflix geguckt, da solltet ihr die auf unabsehbare Zeit auch noch gucken können. Aber zurück, genau. Juvenile Justice war so eine Serie, die ich schon ein bisschen auf meiner Liste hatte und wirklich gespannt war, die zu gucken. Es ist wirklich, muss ich vorab sagen, Drama. Also nichts Leichtes, Lustiges, Schönes irgendwie. Es ist wirklich ein hartes Drama, recht realitätsnah. Und es geht ganz konkret um eine Richterin, die wir begleiten, als sie ans Jugendgericht wechselt. Und das macht sie, nachdem sie in ihrem persönlichen Leben einen heftigen Rückschlag erlitten hat. Der Rückschlag ist vorsichtig formuliert, aber ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen. Der durch jugendliche Straftäter ausgelöst wurde, die aber nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Und gerade als Richterin ist das für sie noch mal mehr schwer aushaltbar. Und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht immer beide Augen zuzudrücken bei jugendlichen Straftätern und die vor allem Wiederholungstätern und die wirklich angemessen zu bestrafen im Rahmen der Möglichkeiten. Wichtig zu erwähnen ist, dass da teilweise wirklich harte Themen aufgegriffen werden, zum Teil auch halt, und deswegen fand ich die Serie auch so interessant, Themen, die wirklich auch Korea betreffen, Es geht zum Beispiel um Molka, also Spycams. Sie haben meiner Meinung nach auch den Nth Room angesprochen, also den Ring von Menschenhändlern, die junge Frauen und Mädchen sexuell ausgebeutet haben, von denen es auch mehrere gibt. Das war nur einer von vielen. Es geht um häusliche Gewalt, es geht um heftige Sachen. Klar, auch Sachen wie Diebstahl und so, ne? Also es sind nicht nur die ultra, ultra heftigen Sachen, die da kommen. Es sind dann halt auch, ne, ich sag mal, kleinere Delikte. Aber halt auch eben diese heftigen Sachen. Also wenn ihr mit sowas Probleme habt, dann solltet ihr das vielleicht eher nicht gucken. Aber das wisst ihr dann ja selber. Und die Serie ist wirklich spannend gemacht und super interessant. Sie wird hauptsächlich auch, sag ich mal, begleitet oder arbeitet halt eng zusammen mit einem Kollegen. Der ist so ziemlich das Gegenteil von ihr, könnte man so ein bisschen sagen. Weil sie ist zum Teil schon sehr voreingenommen den jungen Straftätern gegenüber, halt besonders, wenn es Wiederholungstäter sind. Sie ist zwar trotzdem, muss ich sagen, immer noch fair und versucht wirklich ihren Job zu machen. Aber zum Teil ist sie halt nun mal wirklich heftig voreingenommen schon. Und ihr Kollege auf der anderen Seite ist halt sehr optimistisch, versucht die Jugendlichen irgendwie da halt immer noch mal rauszuholen. Und er hat halt wirklich die Kinder und Jugendlichen im Sinn, was ja eigentlich auch eine gute Sache ist. Aber er hat das bis zu einem Punkt, der schon naiv ist fast. Also in manchen Situationen war das halt wirklich naiv. Und die Dynamik bei den beiden finde ich sehr spannend, weil es ist halt nicht wieder irgendeine komische Liebesgeschichte oder so, weil das würde da auch gar nicht reinpassen. Sondern man sieht halt, wie die beiden sich gegenseitig zu besseren Richtern machen. Weil sie bekommt durch ihn etwas mehr Objektivität, weil es dann halt auch, meine ich, und es ist auch eine Entwicklung, die ich meine gesehen zu haben, dass er sie in manchen Sachen weicher gemacht hat, wodurch sie dann erst sehen konnte, dass nicht alle, auch von den Wiederholungstätern, wirklich böse oder problematisch sind, sondern vielleicht auch wirklich geframed werden, da reingezogen werden und selber eigentlich auch den Wunsch haben, was anderes zu machen und wenn man ihnen die Chance gäbe, sie auch ergreifen würden. Und umgekehrt zeigt sie ihm aber, dass die Welt nun mal auch nicht nur so rosig ist, wie er es sieht, sondern dass es halt auch die anderen Sachen gibt, wodurch er weniger blauäugig wird. Weil manchmal war er wirklich blauäugig. Also waren die beiden in der Kombination eigentlich wirklich super. In jeder Folge gibt es immer einen Fall, den sie gerade bearbeitet, wie es ja in vielen Serien der Fall ist. Und dann im Hintergrund läuft halt immer noch mal die Hauptstory, wo man dann erfährt, was passiert ist, warum sie sich da so enorm engagiert, über ihr Privatleben, wie sie sich verändert hat nach diesem Vorfall, all solche Sachen. Super spannend. Ist vielleicht auch eine Sache, die ich tatsächlich noch mal gucken würde, weil es halt echt gut ist. Das Einzige, was mich manchmal genervt hat, war, wie sie geschrieben war. Sie war manchmal ein bisschen anstrengend, fand ich. Und eine Szene ist mir da auch ganz konkret sogar noch im Kopf, wo sie sich so heftig in Gefahr begeben hat, wo ich sage, das würde kein Mensch, aber schon gar keine Frau und schon nochmal doppelt gar keine Richterin machen, die ja nun tagtäglich sieht, was immer so passiert und unter welchen Umständen das passieren kann. Da ist es halt, dass sie, weil die manchmal halt auch selber Dingen nachgehen, um halt zu prüfen, ob etwas stimmt oder nicht. Und sie macht das dann halt in einem Fall, der schon etwas gefährlicher ist oder mit Menschen zu tun hat, die sehr gefährlich sind. Und sie geht dann nachts irgendwo in irgendwelche Gassen und versucht da halt einen Ring von speziellen Menschen, sag ich mal, ausfindig zu machen. Komplett alleine, als Frau, nachts, in einer abgelegenen Gegend. Weiß ich nicht. Also nicht nur weiß ich nicht, ist halt Bullshit. Das würde keiner machen. Das ist halt, das hat mich ein bisschen hart aufgeregt, dass das manchmal so eine Situation waren. Aber an sich, super Serie, kann ich echt nur empfehlen. Allerdings halt, wie gesagt, sehr hart und deswegen brauchte ich danach auch erstmal etwas Schönes und habe dann angefangen mit 39. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet, dass ich das angefangen habe, weil das ja so wholesome ist. Und da muss ich allerdings auch direkt sagen, das ist die Serie, die ich nicht zu Ende geguckt habe. Aber nicht, weil sie mir nicht gefallen hat, sondern weil ich gemerkt habe, dass es doch nicht ganz das war, was ich jetzt brauchte. Ich brauchte halt wirklich etwas durch und durch Positives, Lustiges, wie auch immer. Und in der Serie geht es um die Freundschaft zwischen drei Frauen in ihren Mitte-Ende-30ern. Da hatte ich halt richtig Bock drauf und das ist in den ersten Folgen halt auch wirklich schön und süß zu sehen. Es ist sehr lebensnah, sag ich mal. Und es hat mir, wie gesagt, auch sehr gefallen. Wir sehen deren Berufsleben ein wenig. Wir sehen deren Liebesleben. Die sind auch sehr unterschiedlich bei den dreien. Die eine ist die Affäre von einem verheirateten Mann. Die andere lernt gerade jemanden kennen, obwohl sie sich immer schwer tut, Menschen an sich ranzulassen. Und er wirkt wirklich bislang, also ich habe es ja noch nicht alles gesehen, aber was ich gesehen habe, wirkt er wirklich wie ein total toller, lieber Mann. Bei der anderen bin ich mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die in der Beziehung war als einziges, also in Anführungszeichen normalen Beziehung. Dann geht es, wie gesagt, auch um Zwischenmenschliches und Familiendynamiken, wie das alles laufen kann. Erwartungen von Eltern. Also es geht wirklich um ganz viele verschiedene alltägliche Dinge. Und das finde ich einfach auch mal ganz schön. Es wird aber auch schon direkt in der ersten Folge klar, dass eine der dreien sterben wird. Das ist jetzt kein krasser Spoiler. Das ist wirklich, glaube ich, sogar vielleicht, wie die Serie sogar anfängt, dass sie auf der Beerdigung dieser Person sind und man aber am Anfang einfach nicht weiß, um wessen Beerdigung das ist. Und als dann das immer deutlicher wird und auch immer mehr in Fokus rückt, was passieren wird, habe ich halt gemerkt, das ist mir dann doch ein etwas zu schweres Thema für den Moment, in dem ich gerade war. Ich hoffe, dass ich 2024 die Serie jetzt nochmal zu Ende gucken werde, weil es, wie gesagt, sonst echt schön war und es wird wahrscheinlich auch eher, auch was ich von Leuten gehört habe, die schon gesehen haben, es ist halt bittersüß. Natürlich ist es traurig dann, als es dann am Ende passiert, aber wahrscheinlich wird es auf dem Weg dahin Höhen und Tiefen geben. Wirkt wirklich schön und süß, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, das nicht das Klassische ist, dass wir hier von sehr, sehr jungen Frauen und Männern reden, sondern wirklich von Leuten, die mitten im Leben stehen. Und es ist dann nun mal auch ein anderes Leben, ja, sehr realitätsnah einfach. Und das fand ich mal eine schöne Abwechslung, dass es halt nicht irgendwelche Stars oder sonst was sind, sondern in Anführungszeichen ganz normale Leute. Ich habe gleich die ersten 4 Folgen oder so gesehen und fand es wirklich schön bis dahin. Tja, als nächstes kommt die Show, die ich so durchgesuchtet habe. Und das kann man auch wirklich gar nicht anders beschreiben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so auf glühenden Kohlen gesessen bin, um auf eine neue Folge zu warten und nicht abwarten konnte. Also wirklich teilweise die Stunden gezählt habe, bis die nächste Folge rauskam. Keine Ahnung, wann das letzte Mal der Fall war. Das ist kein Drama, sondern eine koreanische Show, also Reality-Show, und zwar Physical 100. Das ist sogar doppelt witzig in meinem Fall gewesen, denn Netflix hat das so hart gepusht bei mir. Das war so lange auf meinem Homefeed bei Netflix. Guck das, guck das, guck das. Und es hat mich irgendwie nicht angesprochen, obwohl ich ja immer schon mein Leben lang sehr sportaffin bin, eine absolute Schwäche für durchtrainierte Männer habe und Kampfsport sowieso. Und trotzdem hat es mich einfach nicht angesprochen. Irgendwie so null. Und dann habe ich auf TikTok mehrere Zusammenschnitte immer wieder angezeigt bekommen. Wir können das Kind auch beim Namen nennen. Es waren Thirst Traps. Ja. Die haben mich dann überzeugt, wo ich dann dachte, ah, okay, dann gucken wir vielleicht doch mal Physical 100. Und die Show ist großartig. Und nicht nur, weil da irre viel Eye-Candy rumläuft, sondern weil sie wirklich gut gemacht ist, super motivierend ist, selber Sport zu machen. Und zwar aus all den richtigen Gründen und nicht irgendwelchen kruden, falschen Gründen. Ja, also ich war absolut begeistert. Hab, wie gesagt, lange nicht mehr, kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal war, so sehr auf eine Folge hingefiebert wie da. Worum geht es? Es sind 100 Kandidatinnen, die gegeneinander antreten, also Männer und Frauen gemischt. Und die kommen aus allen möglichen Bereichen, also Bereichen des Sports. Da hat man Olympiaathleten, Leute von der Bergwacht, die beruflich halt dementsprechend sehr fit sein müssen, Feuerwehrmenschen, Soldatinnen, Sportler, also halt Ringer, man hat Kampfsportler. Da ist aber auch eine dabei gewesen, die war eine Pilates oder Yoga oder weiß ich jetzt gerade nicht, YouTube-Influencerin. Da waren wirklich alle möglichen Leute dabei, die einfach auf die eine oder andere Art sehr sportlich sind. Manche waren auch in Anführungszeichen einfach nur durchtrainierte Models. Aber viele waren wirklich Leute, die diesen Körper halt, den sie haben, auch wirklich dafür benutzen. Die Prämisse ist, dass am Ende nur einer übrig bleibt und das ist dann halt, ne, der beste Körper, aber halt nicht im Sinne von, wer am besten aussieht, sondern welcher Körper ist der beste, in Anführungszeichen, der halt alles kann. Denn die Wettkämpfe, in denen die Leute gegeneinander angetreten sind, waren schon sehr divers und das fand ich super. Weil dadurch war es eigentlich nicht so wichtig, ob jemand jetzt der Stärkste, der Schnellste oder sonst was ist, weil bis auf die letzten 4 Minikämpfe, sag ich mal, wo die Finalisten dann gegeneinander angetreten sind, waren alle Kämpfe so gemacht oder alle Wettkämpfe so aufgestellt, dass du entweder durch schiere Kraft gewinnen kannst oder indem du zusätzlich zu deinen Fähigkeiten noch deinen Verstand beziehungsweise einfach eine gute Strategie hast. Und das fand ich super, weil dadurch wurde es fair. Und dadurch konntest du dann halt Bodybuilder, die gefühlt 150 Kilo pure Muskelmasse sind, gegen die Fitness-Influencerin stellen, die 50 Kilo wiegt. Weil das individuell auf die Leute eingestellt wurde zum Teil. Also es gab manche Wettkämpfe, wo es wirklich darum ging, dass, also in dem einen zum Beispiel, da musste jeder einen Teil seines Eigengewichts in einer bestimmten Position tragen. Und das ist ja absolut fair, dass dann die Person, die weniger wiegt, muss weniger tragen. Aber ja, sie hat dementsprechend ja auch weniger Muskeln. In dem Falle war es halt absolut fair. Und nach dem ersten offiziellen Wettkampf war es halt auch so, dass alle im Team zusammenarbeiten mussten. Wie die Teams ausgewählt wurden, da wurde zu Recht, finde ich, auch heftig danach diskutiert. Das fand ich scheiße, weil einige Teams länger drin gewesen wären, wenn das fairer verteilt worden wäre. Aber es war echt nervenaufreibend für mich, super spannend. Und was es für mich so sportlich motivierend gemacht hat, war nicht, weil die Leute alle so heiß aussehen oder so. Nein, weil man da richtig gesehen hat, wozu der menschliche Körper eigentlich fähig ist. Ich glaube, das vergessen wir immer wieder, weil in unserem Alltag, die meisten von uns, nicht alle, aber viele von uns, haben ja jetzt nicht so die körperlich fordernden Berufe. Und ich glaube, da vergessen wir manchmal, dass der Mensch auch ein Tier ist und dementsprechend eigentlich schon fitter ist. Die meisten Tiere sind ja fitter als wir. Und dass wir zu ziemlich viel fähig sind. Und das hat man in dieser Show einfach gemerkt. Du hast richtig gesehen, ich wiederhole mich, ich weiß, aber was der menschliche Körper einfach kann und wie krass und geil das einfach ist. Und wenn das so eine simplen Sachen sind wie Yoon Sun Bin ist es, glaube ich, das war auf jeden Fall mein Liebling, der Olympiasportler, sowas von mein Typ, aus dem Stand einfach, was war das, 1,50 hochgesprungen ist. Das ist halt so krass. Das wirkt so absurd. Aber ja, das kann ein Körper, wenn man fit ist. Und das ist einfach so cool und motivierend und das hat richtig Bock gemacht. Ich habe in der Zeit auch wieder so viel trainiert und es fiel mir auch so leicht. Ich habe währenddessen dann teilweise auch im Studio dann die Show geguckt, weil das so motivierend ist. Und ich werde es wahrscheinlich dann auch dieses Jahr jetzt einfach nochmal gucken. Zum einen, weil Eye Candy und zum anderen, weil es einfach eine super Motivation ist. Und wie gesagt, in meinen Augen aus genau den richtigen Gründen. Also viele der Models sind früh rausgeflogen, weil es dann halt die Leute war, die ihren Körper wirklich nur noch Optik gestaltet haben. Aber sie haben die Muskeln nie wirklich benutzt. Das heißt, sie wussten einfach nicht, was kann ich denn jetzt mit diesem Körper machen? Und die ganzen Athleten, Kampfsportler, Sportler generell, die wussten natürlich, wozu der Körper so fähig ist. Oder auch der von der Bergwacht und all solche Sachen. Und konnten halt richtig zeigen, wie krass der Mensch eigentlich ist. Und das macht Spaß zu gucken, ist cool gemacht. Ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel, obwohl die Showrunner das Finale echt verkackt haben. Es ging danach dann nämlich ein kleiner Skandal dann durch die Medien, weil rauskam, dass die Person, die gewonnen hat, eigentlich gar nicht gewonnen hat. Und das hat für mich auch Sinn ergeben, denn beim Gucken war es eigentlich offensichtlich, dass, weil es waren am Ende nur noch 2 übrig, dass der andere gewinnen würde. Das war so offensichtlich, auch von der ganzen Art, was für ein Typ er war. Der hat sich zwar die ganze Show über, hat man ihn nicht wirklich mitbekommen, aber in den letzten 4 Wettkämpfen hatte man dann gemerkt, das ist so einer, der zieht halt durch. Deswegen war für mich klar, dass er gewinnen wird. Und er war auch ewig, war lange im Vorsprung und war dann am Ende angeblich der, der verloren hat. Und am Ende kam halt raus, ja, weil die Szene 3-4 Mal wiederholt wurde und du hast halt auch nur limitierte Kraft. Weil er jedes Mal einen Vorsprung hatte, hatte er dadurch ja dann schon die ganze Zeit mehr gemacht als der andere und hatte dann natürlich zu dem Zeitpunkt einfach keine Kraft mehr, weil er das schon 2 oder 3 Mal gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Kam dann halt leider erst danach raus. Nicht, dass man es dem anderen nicht gönnt, aber es ist halt unfair gewesen, weil der andere hätte eigentlich gewonnen. Das hoffe ich, dass das jetzt das nicht so sehr überschattet, dass es deshalb keine zweite Staffel gibt, weil es war an sich eine coole Sache und hat echt Spaß gemacht zu gucken. Als nächstes habe ich dann eine Serie angefangen, die wahrscheinlich auch daher mir vorgeschlagen wurde. Da habe ich dann Netflix auch einfach mal vertraut. Und zwar war da Siren. Auch das ist kein K-Drama gewesen, sondern auch wieder eine Reality-Show. Und ich sag mal ähnlich zu Physical 100. Nur war es dieses Mal so, dass nur Frauen teilgenommen haben und die Art, war auch eine ganz andere. Also es war nicht einfach Wettkämpfe, in denen man gegeneinander antritt, sondern hier war es, dass 24 Frauen waren insgesamt dabei. Das war kein Einer gegen alle, sondern es waren Teams. Und zwar ging es um 6 verschiedene Professionen. Jeweils 4 Frauen waren in jedem Team. Das waren einmal Polizistinnen, Soldatinnen, Stuntfrauen, Bodyguards, Athletinnen und Feuerwehrfrauen. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch alle 6 genannt und nicht irgendjemanden doppelt. Die kannten sich zum Teil vorher jeweils, in welchen Teams die waren, oder haben sich auch wirklich, und en gros, also die meisten kannten sich vorher nicht, wurden dann in Teams gesteckt, jeweils, wie gesagt, zu ihrer Profession passend, und wurden dann auf eine abgelegene Insel gebracht, wo wirklich nur sie waren, und mussten gegeneinander antreten in so einer Art Capture-the-Flag-System. Also jeder hat ein Camp bekommen, wie luxuriös oder simpel das war, wurde auch durch den Wettkampf bestimmt. Es gab verschiedene Häuser, richtig, die sehr luxuriös oder praktisch waren zum Verteidigen, und andere hatten wirklich nur Zelte. Jedes Camp hat dann halt eine Flagge. Das gegnerische Camp, das diese Flagge bekommt, hat damit dieses Camp eliminiert. Die Leute müssen nach Hause gehen. Wobei, da gab es dann noch einen Twist, die sind nicht nach Hause gegangen. Aber das erfährt man dann später. Zusätzlich, weil du kannst diese Leute nicht aufeinander loslassen und sich dann prügeln lassen, weil das sind halt alles Professionals, und so oder so kannst du nicht einfach Leute sich prügeln lassen und dann sagen, so, das ist jetzt eine Reality-Show. Weil die Leute natürlich, oder weil die Frauen ja auch gegeneinander kämpfen mussten, um halt diese Territorialkämpfe zu machen, muss es dafür auch eine Regelung geben. Und deswegen hat auch jede einzelne Person eine Flagge in einem Köcher auf dem Rücken gehabt. Und wenn man die Flagge rausgezogen hat, war die Person halt auch down. Also statt jemanden KO zu schlagen, musstest du halt die Flagge rauskriegen. Das hat natürlich trotzdem zu Rangeleien geführt, weil niemand wird halt einfach nur stehen bleiben. Die haben sich aber auch echt nichts gegeben. Also die sind hart vorgegangen und es war echt intensiv. Und die Serie hat mir so gut gefallen, dass ich sie tatsächlich 2-mal sogar geguckt habe. Und ich glaube, da war nicht viel Zeit zwischen, vielleicht 1,5, 2 Monate höchstens. Ich glaube, es waren auch nur 6 Folgen oder so, also es ist halt auch echt nicht lang. Spannend geschnitten. Natürlich haben sich dann auch relativ schnell Allianzen gebildet zwischen den verschiedenen Jobs. Meine Favoriten waren ganz klar die Feuerwehrfrauen und die Athletinnen. Und zusätzlich zu der Tatsache, dass jeden Tag immer eine Gruppe eliminiert wurde, weil halt dann die Flagge gezogen wurde, kam es halt, dass es dann auch jeden Tag immer in der Arena einen Wettkampf gab, wo halt alle Teams gegeneinander angetreten sind. Ach ja, man muss noch wirklich wichtig dazu sagen, es war nicht, dass einfach 24 Stunden bei denen Chaos war und alle nur rumgerannt sind wie Verrückte und versucht haben, irgendwelche Flaggen zu schnappen. Es ist halt so, dass sie innerhalb von 24 Stunden irgendwann, daher auch der Name, eine Sirene losgeht. Und sobald die Sirene losgeht, ist erst der Wettkampf um die Flaggen. Das heißt, sie leben erstmal diese 24 Stunden an diesem Tag relativ normal. Und wenn die Sirene losgeht, dann ist der Wettkampf. Also dann können sie erst die Flaggen der anderen erobern. Super spannend zu gucken auf jeden Fall. Schaut es euch einfach an. Und ich fand das dahingehend besser als Physical 100, weil da sind manchmal die Frauen ein bisschen zu kurz gekommen, wurden nicht so ganz ernst genommen von manchen Leuten. Manche haben sie auch wirklich ernst genommen, aber zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Obwohl da krasse Sportlerinnen und Kämpferinnen dabei waren. Und in der Show wurde halt wirklich deutlich, und man hat es auch wirklich gesehen, dass sie ihren Kollegen in nichts nachstehen. Wie viel Kraft sie haben, wie viel Ausdauer und all sowas. Und das hat einfach super Spaß gemacht zu gucken, und schaut es euch einfach an. Auch die ganzen Dynamiken und Intrigen, sag ich mal, um halt an seine Verbündeten ranzukommen oder die Versuche davon. Das war schon echt spannend gemacht, und es wird auf jeden Fall am Ende von der Show auch schon mal angeteasert, dass es wohl noch eine weitere Staffel geben wird. Also dass es dann wahrscheinlich dann nochmal losgeht. Wahrscheinlich dann mit neuen Kandidaten, vielleicht aber auch nicht. Tatsächlich ist bei Siren auch eine Kandidatin dabei, die auch schon bei Physical 100 dabei war. Ich muss leider sagen, ich mag sie nicht. Ich finde sie sehr anstrengend. Sie scheint sehr polarisierend zu sein, weil entweder liebt oder hasst man sie. Es gibt Leute, die feiern sie total und finden sie total cool. Ich finde sie einfach nur anstrengend. Ihr werdet so oder so sie nicht übersehen können, auch in Physical 100, weil sie immer sehr laut ist. Und ja, sie ist anstrengend. Aber muss man ihr Kudos geben, sie ist echt fit und hat krasses Durchhaltevermögen. Also das muss ich ihr auf jeden Fall Kudos dafür geben. Aber jetzt mal weg von den ganzen Shows. Jetzt gehen wir wieder zu den richtigen Dramen. Das nächste Drama habe ich relativ viel dann auch auf Instagram gepostet, als ich es geguckt habe, und zwar war das Bloodhounds. Damit bleiben wir tatsächlich sogar irgendwie bei dem Thema der letzten beiden Shows. Denn in Bloodhounds geht es um zwei Boxer, die aus Gründen in das Geldeintreiber-Business geraten, sagen wir mal. Allerdings sind das zwei super anständige Jungs. Also die jetzt nicht wie die klassischen Kredithaie halt irgendwo hingehen und die armen, schwachen Leute bedrohen oder ihnen wehtun, sondern sie versuchen genau das zu verhindern. Die beiden haben eine super süße und lustige Bromance. Die lernen sich nämlich auch in der ersten Folge erst kennen und werden halt super schnell super close. Und das finde ich halt richtig schön. Es gibt in der gesamten Serie keine Romanzen oder Liebesaffären. Es ist wirklich einfach nur eine Bromance, richtig, aber eine absolut nicht toxische, sondern richtig schön gesunde Männerfreundschaft. Mein Liebling, der Lockenkopf von den beiden, der ist halt auch sehr witzig und lockert das Ganze auf, denn an sich ist die Serie schon, geht eher in Richtung My Name auch. Also man hat es da wirklich auch mit kriminellen Gruppen zu tun, die wirklich sehr brutal sind. Morden oder auch einfach nur in Anführungszeichen heftig verprügeln, aber eigentlich auch mit der Absicht zu töten oder sehr zu verletzen oder zu verstümmeln. Das sind schon echt keine netten Leute. Es geht sehr heiß her zum Teil auch, aber wie gesagt, deren Bromance lockert das alles immer so ein bisschen auf. Es ist halt nicht nur schwer und ich sag mal runterziehend so ein bisschen wie My Name, auch wenn es eine großartige Serie war, sondern es hat halt auch ein bisschen Leichtigkeit mit drin und Normalität, sag ich mal ganz doof. Ist eine relativ kurze Show. Ich mag sowas ja immer lieber. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt nicht so super viele K-Dramen gucke. Es sind mir häufig zu viele Folgen und dann jede Folge auch noch immer so lang. Das ist nicht so meins. Das sind nur 8 Folgen. Es ist dann auch abgeschlossen. Ich muss gestehen, die 6. Folge war wirklich sehr anstrengend. Da ist sehr viel passiert, aber auch sehr spannend. Eine Sache, die mich halt einfach hart aufgeregt hat, also ich würde behaupten, die Hauptsache, die in dieser Folge passiert, ist völlig unrealistisch, dass sie passiert, weil niemand, der so viel Geld hat und weiß, dass er in so einer gefährlichen Situation ist und was für gefährliche Leute das sind, würde das einfach so hinnehmen. Ich würde behaupten, so jemand hätte Geld in Söldner, Leibwächter, irgendeine Form von Security investiert. Und das glaube ich halt nicht, dass jemand, der sonst so klug ist, dann plötzlich so doof ist. Mehr möchte ich auch gar nicht spoilern. Das halte ich für Bullshit, dass das, was da passiert ist, dann so, dass das passieren konnte. Das hatte mich so ein bisschen aufgeregt oder sehr aufgeregt. Man wird dann Gott sei Dank Anfang von Folge 7 sehr mit Eye Candy belohnt. Das hatte man sich auch verdient nach der Folge dann. Alles in allem muss ich aber sagen, dass die letzten 2 Folgen mir nicht ganz so gefallen haben. Es wirkte, als hätten sie da plötzlich die Richtung geändert. Und später hat man auch erfahren, warum. Es war nämlich tatsächlich so, weil ja die weibliche Hauptfigur, die am Anfang dabei ist, die ich übrigens echt nicht leiden konnte, ich fand sie super anstrengend und unsympathisch, die geht nach der 6. Folge. Und das war, weil sie in der Realität, also die Schauspielerin, hat richtig Scheiße gebaut und deswegen haben sie, und es war während des Drehs, und da hat dann halt die Firma gesagt, du wirst hier nicht mehr weitermachen, nach dieser Folge wirst du gehen, wir schreiben das Skript um. Und das merkt man. Man merkt, dass das Skript nochmal umgeschrieben wurde und dass es eigentlich anders hätte sein sollen wahrscheinlich, weil da so ein paar Sachen waren, die nicht stimmig waren. Ich bin aber trotzdem froh, dass sie es gemacht haben. Wie gesagt, ich fand sie sehr unsympathisch. Die Frau, die dann danach reinkam und die so ein bisschen unterstützt hat, die Jungs mit dem Bogen, die habe ich hart gefeiert. Die, finde ich, hat viel besser da reingepasst von der Story. Die hatte die Jungs sehr sympathisch und lustig im Griff, hat denen aber auch wirklich geholfen. Das war einfach eine richtig coole Dynamik. Hat sich halt, obwohl die Jungs auch so Eye Candy und so schick sind, null davon beeindrucken lassen und hat die einfach nur die ganze Zeit geknechtet. Großartig. Also die Dynamik bei denen war einfach so lustig. Ich fand sie sympathisch und alles. Also ich fand es in dem Sinne ganz gut, dass die andere weg war. Viele mochten ja die andere total gerne. Wahrscheinlich Geschmacksfrage. Ich konnte die echt nicht leiden und war deswegen ganz froh, dass die dann nach der 6. Folge nicht mehr dabei war. Ja, aber an sich, super Show. Macht Spaß zu gucken. Die Kämpfe waren krass gut choreografiert. Und ich meine auch gesehen zu haben, dass die beiden definitiv vorher sich auch mit Boxen, also dass die eindeutig Boxtraining dann auch vorher hatten. Und das ausgiebig, denn das sah wirklich gut aus, was die da gemacht haben und macht mega Spaß zu gucken. Also ich werde es wahrscheinlich auch nochmal gucken, zum einen, weil Eye Candy und zum anderen, naja, Ich stehe halt auf Kampfsport, durchtrainierte Männer. Das will man mehr. Und damit kommen wir jetzt auch noch zu den zwei letzten, die ja so, ich sag mal, wie ich am Anfang schon sagte, vielleicht so ein bisschen geschummelt sind. Nämlich den zwei, die ich schon mal gesehen hatte, die aber einfach, die mir so gefallen hatten, dass ich sie jetzt dieses Jahr nochmal angefangen habe zu gucken. Und zwar ist das einmal Noctu, den habe ich eher so im Frühling wieder angefangen zu schauen. Und habe dann jetzt vor einem Monat, anderthalb, wieder angefangen Sassy Girl zu gucken. Die beiden Serien vereinen halt das, was ich an K-Drama meistens am liebsten mag. Abgesehen halt von Eye Candy und sowas. Aber was ich bei den meisten K-Drama halt am liebsten mag, es ist historisch, also man sieht geile Kostüme. Es ist witzig, romantisch, aber halt auch spannend. Und zwar nicht irgendwie komisch mit komischen Schwiegermüttern oder sonst irgendwas, sondern wirklich spannend, spannend, Diplomatie, Intrigen, so eine Sache. Das mag ich ja so ein bisschen lieber. Das bringen die beiden halt absolut mit. Und kann ich deswegen auch in diesem Jahr gerne nochmal gucken und deswegen auch nochmal empfehlen. Weil ich die beiden ja in dem Jahresrückblick von letztem Jahr schon mal genau erklärt habe. Falls euch das interessiert, könnt ihr da nochmal reinhören. Das war es dann jetzt tatsächlich auch mit meinem K-Drama-Rückblick für 2023. Als nächstes kommen wir dann zu dem Punkt Podcast-Pause. Was war los? Wie geht's mir jetzt? Ich habe da jetzt einfach mal alles reingepackt, was ich euch immer gesagt habe in diesem Jahr. Ja, ja, erzähle ich euch noch und dann halt nie gemacht habe. Weil ich mir nie so richtig sicher war, interessiert euch das? Wollt ihr das wirklich hören? Und ja, auch wenn ihr danach gefragt habt, aber ihr kennt das vielleicht selber manchmal, dass man dann an seinem eigenen Kopf ist. Deswegen habe ich gedacht, bietet sich das hier jetzt ganz gut an. Die, die es interessiert, die können sich anhören. Die, die es nicht interessiert, no judgment, können dann einfach zum nächsten Punkt skippen. Kurz gefasst, ich war absolut überfordert im Burnout, Depressionen und nicht jetzt, wie man es ja gerne leider Gottes auf Social Media manchmal zu viel sieht, dass Leute diese Begriffe leichtfertig benutzen und damit um sich werfen. Nicht, dass ich das diskreditieren möchte. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dass nur weil man mal einen anstrengenden Tag hatte, dass Leute sofort sagen, sie haben Burnout oder eine anstrengende Woche, das ist alles kein Burnout. Das hat seinen Grund, warum es für manche Sachen Diagnosen gibt. Ich war wirklich im Arsch. Die, die mir schon länger folgen, haben das ja zum Teil auch schon mitbekommen. Ich hatte 2022, Anfang des Jahres, hatte ich ja eine ziemlich heftige Corona-Infektion und hatte dann tatsächlich bis zum Ende des Jahres, bis, ich würde mal sagen, Januar diesen Jahres, echt noch mit Long-Covid zu kämpfen. Und da hatten halt immer wieder Leute gefragt, wie sich das bei mir äußert. Und ich war dann ja letzten Endes auch dieses Jahr, also 2023, in der Reha deswegen, hatte ich euch ja auch erzählt. Und das war halt auch unter anderem deswegen. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Geht mir hauptsächlich darum, dass ich glaube, gerade aktuell oder auch nach Corona geht es sehr vielen Leuten vielleicht wie mir oder ähnlich. Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man sowas salonfähiger macht und offener darüber redet, im Zweifel auch einfach, damit andere wissen, dass sie nicht alleine damit sind, dass das normal ist oder normal sein kann. Ja, man muss halt auf Social Media und so einfach nicht immer so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn es das halt einfach nicht ist. Dass ich ADHS habe und generell halt neurodivergent bin, erzähle ich ja immer wieder. Das hat sich bei mir durch Long-Covid in Anführungszeichen verschlimmert. Also ich habe ja an sich jetzt nicht so die Riesenprobleme, also ich finde mein ADHS halt nicht schlimm, aber direkt nach dem ich Corona hatte, war es unerträglich. Es war im Endeffekt so, als hätte man, jeder Mensch hat ja einen Filter im Kopf, einen Reizfilter, der dafür sorgt, dass du nicht konstant alles, was um dich rum passiert, wahrnimmst. Und der ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei ADHSlern zum Beispiel oder auch Autisten ist das oft, nicht immer, aber häufig weniger stark. Das heißt, dadurch haben sie halt schneller mal eine Reizüberflutung. Und bei mir fühlte sich das nach meiner Infektion so an, als hätte ich gar keinen Filter mehr. Es war wirklich, jeder Tag war gefühlt, als wäre ich auf einem Konzert, das ultra laut ist, ne, Konzert, und Stroboskoplichter konstant laufen, also einfach purer Stress. Und das war jeden Tag. Oder wenn man im Kindergarten ist und parallel halt irgendwelche blinkenden Lichter noch irgendwo rundherum dauernd sind. Und das war besonders, wie gesagt, direkt danach. Ich würde mal sagen, 3 Monate wirklich so, dass jeder Tag ein bisschen die Hölle war, weil es einfach immer zu viel war. Das ist dann Gott sei Dank mit jedem Monat ein bisschen besser geworden. Und dann halt jetzt, also auch seit Anfang diesen Jahres, wie gesagt, ist es auch Gott sei Dank jetzt wieder auf einem normalen Level, so wie es früher halt auch war. Aber ich glaube, das ist jedem klar, dass wenn man erstmal plötzlich durch so eine krasse Veränderung geht, dass das A, anstrengend ist und zum B, vielleicht auch erschreckend, weil ich ja auch nicht wusste, wird das wieder weggehen. Das konnte ich halt nicht wissen. Und ich musste ja trotzdem weiter noch zur Arbeit und meinen Lebensunterhalt verdienen. Das waren halt meine Long-Covid-Symptome und die haben das dann halt, haben mein Leben, sag ich mal, nicht unbedingt leichter gemacht. Zusätzlich hatte ich dann halt auch noch Müdigkeit, Erschöpfung, aber das war nicht so heftig. Das waren, wie gesagt, hauptsächlich so meine Long-Covid-Sachen, mit denen ich zu kämpfen hatte. Mein Hauptproblem war dann aber, dass ich, um ehrlich zu sein, das ist mir auch erst im letzten Halbjahr bewusst geworden, weshalb ich diese Pause, also die Podcast-Pause gemacht habe, dass ich selber unterschätzt habe, was Corona für mich, also die Corona-Zeit, für Auswirkungen auf mich hatte. Und wie ich dann auch gesehen habe, aber auch in meinem Umfeld, bei denen sehr ähnlich. Vor allen Dingen die Leute, die so wie ich sich wirklich sehr isoliert haben. Ich habe halt auch heftige Depressionen gekriegt. Ich will aber auch den Buhmann durchaus adressieren, der das hauptsächlich zu verantworten hatte, dass es bei mir so schlimm geworden ist, wie es dann am Ende war. Und zwar war das die Pille. Ich habe ja, Gott, das klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie 10.000 Bewehchen. Aber ich habe ja halt auch Endometriose und dafür habe ich die Pille verschrieben bekommen. Und die hat, also ganz krass gesagt, so sehr mit meinem Gehirn gefickt, das war nicht gut. Also ich bin in richtig heftige Depressionen geraten, deswegen habe auch zugenommen. Nicht, dass das per se was Schlimmes ist, aber wenn natürlich alles zusammenkommt, ist es alles nicht schön. Habe Haare verloren hier und da, mir ging es echt nicht gut. Und wie gesagt, ich erzähle das nicht, um zu jammern oder sonst was oder Mitleid zu erregen. Ich erzähle das einfach, dass falls es Leuten auch so geht, dass sie wissen, es wird auch besser. Und die habe ich jetzt vor einem Jahr abgesetzt, Gott sei Dank, oder etwas über einem Jahr. Und seitdem ging es mir dann auch schrittweise immer besser. Dann war ich ja Anfang diesen Jahres, also Anfang 23 in der Reha, wo ich euch, wie gesagt, ja auch mitgenommen habe. Das war eine ADHS-Reha, eben um mich wieder zu stabilisieren, damit mein Reizfilter etc. pp. Alles wieder so sind, wie sie eigentlich gehören. Es hat auch wunderbar funktioniert und ich war auch sehr, sehr zufrieden. Das war wirklich eine gute Klinik, war mega zufrieden, super Reha. Und da habe ich dann halt auch realisiert, ich muss dringend meine Tanks auffüllen, weil ich während Corona, ich war halt nur isoliert und ich habe nur sozusagen Energie ausgegeben, aber ich habe nichts bekommen. Es war zu wenig, was die Tanks wieder aufgefüllt hat. Geht vielleicht dem einen oder anderen von euch auch so, also falls ihr das Gefühl habt, dass ihr seit Corona irgendwie immer noch gereizter seid als früher oder sonst was, schaut einfach mal, mache ich denn viele Sachen, die mich grundsätzlich happy machen oder die meine Tanks auffüllen? Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine, dass wenn man irgendwas gemacht hat und auch wenn es vielleicht körperlich anstrengend war oder ein langer Tag war und man kommt aber nach Hause und man ist einfach happy, weil das, was man gemacht hat, einen so erfüllt hat. Und das müssen auch nicht immer krasse Sachen sein. Es können doch Kleinigkeiten sein, die man einfach gerne mag, für die man aber nicht viel Energie braucht. Das habe ich in den letzten halben Jahr ganz massiv gemacht, dass ich wirklich nur geschaut habe, dass ich diese Tanks wieder voll kriege, um endgültig aus dieser Depression rauszukommen, was auch, würde ich sagen, mir sehr gut gelungen ist. Ich aber halt, weil ich zusätzlich halt auch noch den Burnout hatte, der durch das Ganze verursacht wurde, durch diese, ne, harte Zeit und bla bla bla, halt auch noch aufgetaucht ist. Das dauert echt, bis das geheilt ist. Das wird ja immer wieder auch erwähnt. Sowas dauert richtig lange und man muss wirklich auf diese Tanks, nenne ich es halt immer, wirklich achten, damit die nicht wieder zu leer werden, damit man nicht wieder in die gleiche Spirale rutscht. Wie gesagt, das habe ich das letzte halbe Jahr sehr gut gemacht. Ich habe dadurch, dass jetzt ja auch in 2023 Corona nicht mehr so einen Einfluss auf unser Leben hatte oder nicht mehr so einen dollen Einfluss auf unser Leben hatte, viele meiner Hobbys von früher wieder aufnehmen konnten. Ich mache ja eigentlich auch Live-Rollenspiel, besonders im Sommer immer sehr viel. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann die Sommerpause ursprünglich gemacht hatte, weil ich dann wirklich viel unterwegs bin und für die, die Live-Rollenspiel nicht kennen, was wahrscheinlich sehr, sehr viele sein werden, man ist dann in der Regel irgendwo in der Natur oder auf irgendwelchen Schlössern, Burgen oder sonst wo. Und selbst wenn es modernere Strukturen sind, man ist aber halt nicht im Internet. Man ist halt wirklich offline, das ja auch der Sinn ist, wenn man im Urlaub ist eigentlich, dass man wirklich mal runterkommt. Und das hat meine Tanks sehr, sehr, sehr gut gefüllt, wie es das auch immer tut. Und insofern, um dann die letzte Frage zu beantworten, ja, mir geht's jetzt wirklich wieder gut. Ich fühle mich auch jetzt echt wieder gut. Ich versuche immer noch ein bisschen es ruhiger angehen zu lassen. Und warum die Podcast-Pause gestartet ist, als sie gestartet ist, war tatsächlich die mir im Mai, Juni schon gefolgt waren auf Instagram, haben ja mitbekommen, dass ich da in Korea war wieder für 3 Wochen. Das erste Mal, seit ich 2019 das letzte Mal da war, also halt das erste Mal seit Corona. Der Trip hat meine Tanks zwar auch gut gefüllt, aber er hat auch ganz schön Kraft gefordert, denn ihr habt es auf Instagram ja mitbekommen. Also ich werde ausführlich nochmal eine Folge dazu machen, zu dem Trip. Auch wenn es jetzt schon echt wieder über ein halbes Jahr her ist, kriegt ihr den trotzdem auf jeden Fall noch. Aber ich bin nicht dazu gekommen, diese Folge zu machen, weil es halt nicht nur schön war, dieser Trip. Und ich keine Lust hatte, mich wieder damit auseinanderzusetzen. Und als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, das war ja dann Ende Juni, ging es ja politisch hier dann richtig ab in Deutschland wieder oder spitzte sich immer weiter zu. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr in Details gehen. Ich glaube, wir kriegen genug davon täglich mit. Ich glaube, ihr kennt mich gut genug inzwischen, um zu wissen, dass ich doch ein sehr politischer Mensch bin und mich sehr viel mit Politik auseinandersetze. Dementsprechend hat mich das natürlich nicht kalt gelassen, was aktuell passiert überall. Und das hat dann aber leider natürlich dem Ganzen nochmal einen Dämpfer verpasst. Und ich habe mehrfach versucht, Folgen für euch aufzunehmen und habe halt immer wieder gemerkt, ich kann die Korea-Folge nicht aufnehmen, weil ich darüber reden muss irgendwie dann ja auch, was dann halt schiefgelaufen ist. Und da hatte ich nicht die Energie für. Und ich hatte ja auch immer wieder versucht, dann doch nochmal und habe ja auch Termine gemacht, um euch die nächsten Folgen dann zu veröffentlichen. Und ich konnte einfach nicht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von anderen Leuten, die Podcasts oder Videos oder so machen. Man macht sich dann selber echt einen Druck. Und umso länger man nicht veröffentlicht hat, umso größer wird der Druck. Das hier tatsächlich ist jetzt auch alleine an diesem Tag schon die zweite Aufnahme von dieser Folge. Das ist wahrscheinlich auch völlig unnötiger Druck, aber ihr habt es dann wahrscheinlich, entweder kennt ihr es am eigenen Leibe oder habt es bei anderen auch schon mitbekommen. Umso länger so eine Pause ist, umso mehr Druck macht man sich, auch wenn man es eigentlich gar nicht braucht, also nicht machen braucht. Aber ja, deswegen, wie vorhin schon gesagt, Spoiler, es wird auf jeden Fall trotzdem weitergehen. Ich habe mir dann jetzt doch einfach länger freigenommen, als ich vorhatte, aber einfach um sicher zu gehen, dass deine Tanks voll genug sind. Insofern ja, ich bin mega gespannt aufs nächste Jahr, aber dazu kommen wir ja gleich. Das soll es dann jetzt auch erstmal sein zu dem Thema. Dann kommen wir zu dem mini kleinen Buchrückblick. Und ich untertreibe nicht, wenn ich sage mini klein, denn ich habe tatsächlich dieses Jahr generell nicht so viel gelesen wie sonst und an koreanischen Büchern noch weniger. Tatsächlich kommen wir auf nur zwei und einen davon ist auch ein Wiederholungstäter. Wird wahrscheinlich keine Überraschung für irgendjemanden sein, aber fangen wir erstmal mit dem an, den ich neu gelesen habe. Den habe ich tatsächlich sogar jetzt erst beendet. Oder, naja, technisch gesagt habe ich jetzt noch 15 Seiten, aber ich wollte jetzt lieber erstmal die Folge aufnehmen, als die Seiten jetzt noch zu Ende zu lesen. Und zwar ist es I want to die, but I want to eat tteokbokki. Oder im Deutschen ist es, glaube ich, ich möchte sterben, aber tteokbokki essen möchte ich auch. Und ist in Korea ein ziemlicher Bestseller gewesen. Und zwar ist es so eine Mischung aus Memoir und Selbsthilfebuch. Hatte dann halt für mich auch ganz gut thematisch gepasst, weil sie halt da über ihre Depression spricht. Und zwar werden in dem Buch die Dialoge zwischen ihr und ihrem Therapeuten oder Psychiater ist es. Ihren Psychiater hat sie da niedergeschrieben und dann, was sie für sich daraus gezogen hat. Es ist echt nicht lang. Ich glaube, das sind 190 Seiten. Am Ende ist ein Tteokbokki-Rezept auch noch drin. Und auch wenn das Thema eher hart klingt, also sie redet auch nicht über Suizid oder so, das muss man dazu auch sagen. Also sondern wirklich Depression. Aber der Titel, den fand ich irgendwie an sich ganz... Ja, ich habe halt einen sehr schwarzen Humor, deswegen fand ich den Titel dann irgendwie witzig. Ich fand das Buch wirklich schön. Also ich versuche ja generell einfach viele koreanische Bücher zu lesen, einfach weil es mit der Kultur zu tun hat, aber auch damit ich es mit euch teilen kann und weil das halt so ein krasser Bestseller ist. Und ich habe es ja auch ein paar Mal auf Instagram gezeigt, dass es davon jetzt auch so viele Versionen gibt und alles. Und dann habe ich mir das zum Nikolaus geschenkt in so einer schönen Sonderausgabe. Also es ist auch die englische, die ich habe. Und die gibt es dann halt in verschiedenen Farben. Es ist wirklich gut geschrieben. Ich habe es jetzt erst letzte Woche vor ein paar Tagen angefangen. Und so doof es klingt, es hat Spaß gemacht zu lesen. Also ich musste bei manchen Sachen auch lächeln. Nicht, weil es witzig war, sondern weil es irgendwie relatable war oder süß oder sonst wie. Ich fand es sehr interessant. Am Ende äußern sich halt auch noch andere, nicht nur sie. Also zum Beispiel hat sie dann auch ein, zwei Seiten, hat dann ihr Psychiater sich dann noch geäußert. Ja, ich finde es wirklich gut. Ich kann es echt empfehlen für jeden, der sich vielleicht auch einfach ein bisschen mit koreanischer Kultur befassen möchte, weil ich finde, dass da auch sehr deutlich wird, was für ein Druck in der koreanischen Gesellschaft aufgebaut wird. Zum einen halt das Aussehen betreffend, das ist ein Thema, das bei ihr gelegentlich aufkommt. Und genereller Druck, was Status angeht. Und diese Grundscham, die dann doch viele Koreaner eigen haben. Also, dass sie sich schnell für Dinge schämen oder was ich auch tatsächlich bemerkt hatte, was mir dort aufgefallen ist, was anders war als in Deutschland. Und das wird in dem Buch sehr gut indirekt beleuchtet. Also man lernt da doch, finde ich, einiges über die koreanische Kultur und Gesellschaft, besser gesagt, und die Struggle, die damit kommen können. Aber auch, falls es einem vielleicht selber nicht so gut geht, ist es auch wieder so ein klassisches sich gesehen fühlen und zu sehen, ah ja, okay, es ist normal, beziehungsweise man ist nicht alleine damit. Genau, und das nächste Buch ist natürlich Kim Ji-yeon, geboren 1982. Das ist jetzt, glaube ich, auch für mich so eine Tradition, dass ich das einfach jedes Jahr einmal lese. Es ist halt auch kein dicker Brocken. Ich glaube, an dem Punkt, außer man ist jemand, der jetzt mit dieser Folge mich zum ersten Mal hört, jeder von euch weiß inzwischen, glaube ich, schon, dass ich dieses Buch abgöttisch liebe. Es ist, glaube ich, auch nur 200 Seiten oder so. Also es ist halt auch schnell gelesen und ist absolut großartig. Also gesagt, wenn euch das interessiert, ich habe dazu eine Review geschrieben auf dem Blog, die kann ich euch verlinken. Oder auch in der Buchjahresrückblickschau, wie auch immer, von letztem Jahr, erzähle ich da halt auch ausführlicher drüber. Es ist wirklich ein großartiges Buch. Ganz, ganz toll, dass, wie ich finde, jede Frau auf jeden Fall gelesen haben sollte. Aber natürlich generell jede Person wäre noch besser. Und tatsächlich hatte ich es Anfang 2023 gelesen. Das heißt, ja, ihr könnt euch sicher sein, dass in den nächsten ein, zwei Monaten es wieder bei mir auf dem Nachttisch landet und wieder gelesen wird. Wie gesagt, ich kann es immer wieder lesen, was für mich ungewöhnlich ist. Deswegen betone ich das auch so. Ich bin kein Mensch, der Bücher mehrmals liest. Wenn ihr könnt und euch das auch nur am Rande interessiert, lest es auf jeden Fall. Und es ist egal, ob euch Korea interessiert oder Frauen generell, das muss, auch wenn ihr euch nicht für Korea interessiert, ist dieses Buch großartig, weil es mehr um das Leben als Frauen an sich geht. Aber ja, bevor ich wieder stundenlang darüber rede, wie großartig dieses Buch ist, kommen wir jetzt zum nächsten und letzten Punkt. Und damit kommen wir zu den Shane-Sachen. Also hoffe ich. Und zwar geht es darum, was kommt nächstes Jahr. Wie soll es weitergehen? Also offensichtlich erstmal, wie auch schon mehrfach gesagt, es geht trotzdem weiter mit dem Podcast. Ich habe für mich deswegen jetzt auch so gesagt, dass ich bis zum Ende dieses Jahres halt deswegen nichts mehr gemacht habe, um diese Pause halt, wie vorhin gesagt, nutze, um mich wirklich anständig zu erholen und dann, ne, neues Jahr, neues was auch immer. Ich finde Neujahre einfach gut, um Abschlüsse zu machen. Deswegen habe ich mir gesagt, dann wird 2024 vielleicht dann auch eine neue Staffel oder so, dass man kann das ja, wenn man Podcasts hochlädt, in nicht nur Folgen unterteilen, sondern auch in Staffeln, dass das dann jetzt einfach so ein Staffelfinale jetzt war, Ende 2023, und wir dann wirklich ein neues Kapitel eröffnen auf dem Podcast. Ich bin tatsächlich seit einigen Wochen jetzt auch schon dabei, endlich mal an einem neuen Design zu arbeiten, weil ich ja eigentlich schon lange ein neues Cover für den Podcast haben möchte. Wahrscheinlich werde ich jetzt in den nächsten paar Wochen erstmal ein anderes provisorisches machen, solange bis ich eine Künstlerin gefunden habe, mit der ich umsetzen kann, was ich im Kopf habe. Ich habe hier sogar mir ganz fett auf die Notizen geschrieben, dass ich euch keine Versprechen machen würde, wie häufig Folgen kommen, wann Folgen kommen. So sehr es mir in der Seele brennt, weil ich auch eigentlich eher so ein Mensch bin, der sowas braucht, ist es, glaube ich, erstmal gut, wenn wir überhaupt wieder in unseren oder in einen guten Rhythmus kommen. Ich hoffe, dass wir es wieder auf einmal im Monat auf jeden Fall schaffen. Wie gesagt, ich will euch nichts versprechen, nur um es dann wieder nicht halten zu können. Ich bin da ja auch selbst reflektiert genug, um zu sehen, dass das dieses Jahr leider zu viel passiert ist, dass Dinge versprochen wurden und ich es dann aber nicht machen konnte. Ich habe mir auf jeden Fall einige Folgen schon bereitgelegt und hoffe dann, dass wir auf jeden Fall 12 Folgen im nächsten Jahr schaffen. Will aber halt auch erstmal nichts versprechen in dem Sinne. Weitergehen wird es aber auf jeden Fall. Und das auch, wie gesagt, nicht in 6 oder 8 Monatsabschnitten. Was gibt es sonst noch zu klären für nächstes Jahr oder anzukündigen? Wir hatten ja jetzt im November, habe ich einen ersten Live-Kurs, sag ich mal, gemacht in Hamburg. Da arbeite ich oder habe ich mit einer Thalia-Filiale zusammengearbeitet. Was feststeht, ist, dass für komplett 2024 alle 2 Monate weiterhin diese Termine stattfinden. Der erste Termin, der jetzt im November stattfand, da habe ich gemeinsam mit einer ehemaligen Koreanistik-Studentin, die auch selber schon öfters in Korea war, einmal grundlegend das Hangul erklärt, einfach aufbauend, damit man wirklich einmal von Grund auf da ein Verständnis für hat. Der nächste Termin ist am 16. Februar. Das werde ich natürlich auch nochmal auf Instagram und alles wieder, wie gehabt, posten. Da führen wir den Kurs vom November sozusagen fort. Da geht es dann wirklich nur um Vokabeln, Sätze, Grundgrammatik, dass man wirklich dann auch ins Sprechen kommt. Weil letztes Mal haben wir gemerkt, wir haben die Zeit zu kurz geplant und kamen dann wirklich nur dazu, Hangul zu erklären und dann 5 bis 10 Minuten vielleicht noch ein paar Fragen zu beantworten oder feinste Tipps zu geben. Da haben wir jetzt vorgesorgt. Wir wissen jetzt, wie wir die Zeit einplanen müssen. Aber es ist ja normal bei neuen Projekten. Die Anmeldung alles, das findet ihr in den Shownotes. Und wie gesagt, ich werde dazu auch nochmal einen Post fertig machen. Wichtig ist nur, weil wir hatten das Problem leider dieses Mal auch. Wenn ihr nicht kommen könnt, aber angemeldet seid, sagt bitte ab. Das war so ein bisschen ärgerlich, dass wir in beiden Kursen jeweils 2 Leute nicht gekommen sind, ohne abzusagen. Das ist natürlich nicht schön. Deswegen hier einmal, ne? Es reißt euch keiner den Kopf ab, wenn irgendwas ist, Leben kommt dazwischen, aber sagt wenigstens ab. Genau, das wird wieder so sein, dass 2 Kurse hintereinander stattfinden, mit dem gleichen Inhalt, aber einfach damit wir mehr Leute unterkriegen können, ohne dass die Gruppen zu groß werden. Wie gesagt, alle Infos dafür findet ihr dann in den Shownotes und in dem Post dazu. Das wird wahrscheinlich Anfang Januar werde ich den fertig machen. Und die Termine danach werden unterschiedliche Themen haben. Es wird zum einen auch immer wieder mal Sprachtermine geben, also wo wir Koreanisch beibringen. Es wird aber auch Kulturtermine geben, geschichtliche Sachen. Ähnlich so ein bisschen wie mit dem Podcast. Ihr könnt euch halt Themen wünschen und dann setze ich mich mit ihr zusammen und dann erstellen wir dazu was. Wir haben auch in Planung, das müssen wir jetzt noch klären, ob wir das Go bekommen, würden wir auch gerne mal Kimbap oder so mit euch machen. Einfach, damit wir auch eine Möglichkeit haben, uns live zu connecten. Und generell jeder, der halt einfach Korea interessiert ist, dann eine Anlaufstelle hat und vielleicht auch Gleichgesinnte treffen kann. Ja, ich weiß, es ist blöd, weil es nur Hamburg ist, aber irgendwo muss man halt anfangen. So, wir werden auch eine Working Holiday, stimmt, das ist noch vielleicht wichtig zu erwähnen, wir werden auch eine Working Holiday Veranstaltung machen, wo ganz konkret Leute, die interessiert sind an Working Holiday, kommen können und sich von uns beraten lassen können und Hilfe bekommen können, Fragen stellen können, all sowas. Und zu guter Letzt, werde ich 2024 nach Korea wieder gehen, ja oder nein? Kann ich euch nicht sagen. Nein, es ist kompliziert. Also, ich habe noch einiges an Urlaub übrig. Also, ich halte es mir noch offen. Ich habe natürlich Bock, nach Korea zu gehen und ich habe auch die Möglichkeit, nach Korea zu gehen. Ich möchte es mir aber noch offen halten. Deswegen, ich habe Bock auf Korea. Ich habe aber noch mir nicht Urlaub dafür genommen und dementsprechend auch noch keinen Termin. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und wenn ich wieder hinfahre, nehme ich euch natürlich auch wieder mit. So wie letztes Mal habe ich euch ja sehr exzessiv mitgenommen. Und das wird dann auch wieder genauso ablaufen. Kurz gesagt für 2024, Podcast bleibt weiter bestehen. Ich werde euch aus Vernunftgründen kein Schedule versprechen. Ich werde einfach gucken, dass wir wieder in eine Routine reinkommen und regelmäßig neue Folgen für euch kommen, wir wieder mehr Austausch miteinander haben können. Es wird die Kurse bei Thalia geben, wo wir dann halt live über ein paar Sachen schnacken können. Und ansonsten, ich würde sagen, alles andere lassen wir uns überraschen. Ich wünsche euch einen großartigen Start ins neue Jahr. Hoffe, ihr hattet ein schönes 2023 und hoffe einfach, dass wir uns im nächsten Jahr wieder mehr hören können. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, tschüss!